Ist das also das Nachrichtenlesen der Zukunft?
Ich lese mich in einen neuen Vorfall ein, etwas über einen Führerscheinskandal.
Aber nicht auf der Seite, die ursprünglich darüber berichtet hat, sondern bei ChatGPT.
Diese Informationen stammen aus einem Artikel von Bild.de.
Schreibt ChatGPT und gib mir einen Link, der direkt auf die Seite der Bild-Zeitung führt. Kannst du mir den ganzen Artikel wiedergeben? Tippe ich zurück. Nein, das tut das Sprachmodell nicht. Doch es fasst mir die wichtigsten Schlüsselpunkte zusammen, obwohl der Artikel, nach dem ich gefragt habe, hinter einer Paywall liegt.
Für detailliertere Informationen empfehle ich, den Artikel direkt auf der Website von Bild.de zu lesen.
Dass GPT-4, das neueste Modell von ChatGPT, seit kurzem Inhalte der Bild-Zeitung zusammenfasst und auf deren Seite verlinkt, das geht tatsächlich mit rechten Dingen zu, zumindest juristisch gesehen. Der Axel Springer Verlag hat einen Deal abgeschlossen mit OpenAI, dem Softwareunternehmen hinter ChatGPT. Der Chatbot darf die Inhalte der Springer Medien unter anderem von Bild und Welt nutzen, zum Training, aber auch für die Wiederausgabe. Und Springer bekommt dafür Geld, und zwar nicht wenig. Laut Informationen der Financial Times mehrere 10 Millionen Euro im Jahr.
Für uns, aber auch für die ganze Medienbranche, stellt die Partnerschaft mit OpenAI einen Paradigmenwechsel dar. Erstmalig wird ein Medienunternehmen von einem AI-Unternehmen für die Nutzung und Ausspielung aktueller journalistischer Inhalte finanziell entlohnt werden.
Das teilt der Axel Springer Verlag auf Anfrage mit und hat damit recht. Weltweit ist es der erste Verlag, der so umfangreiche Nutzungsrechte an ein KI-Unternehmen verkauft. Bislang sehen Urheber, von Journalisten bis hin zu Autoren, nur in den allerseltensten Fällen Geld, wenn ihre Werke in eine künstliche Intelligenz einfließen. Doch klar ist, das tun sie. Und damit entsteht eine völlig neue Situation, die die Medien- und Kulturlandschaft so tiefgreifend verändern könnte wie nie zuvor. Das sagen die, die Ahnung davon haben, Vertreter der Kultur- und Verlagsbranche.
Ich habe in meinem ganzen Berufsleben noch nicht eine Technik erlebt, die so schnell wie Strom in jeden Bereich reingeht.
Das finde ich natürlich schon sehr bedauerlich, dass man einerseits sagt, ja, wir möchten unsere andere Wirtschaft nicht hemmen, aber gleichzeitig die Kreativwirtschaft ausbluten lassen.
Es ist im Grunde eine komplette Enteignung. Also uns wird eigentlich hier gerade kulturell die Unterhose ausgezogen.
Kurz zusammengefasst, die Medien- und Kreativbranche fürchtet um ihr geistiges Eigentum und um das, was künstliche Intelligenz und Sprachmodelle wie ChatGPT daraus machen könnten. Und nicht nur sie haben Angst. Das zeigt sich aktuell in offenen Briefen, in Forderungen und in Klagen. Schriftsteller wie Game of Thrones Autor George R.R. Martin sind schon vor Gericht gezogen. Und auch die New York Times hat aktuell einen Prozess laufen gegen OpenAI und Microsoft. Es geht um Urheberrechtsverletzungen in Milliardenhöhe. Der Vorwurf: Sprachmodelle wie GPT-4 würden ohne Einwilligung geistiges Eigentum nutzen und es dann kopieren.
Natürlich brauchen die Maschinen Futter. Und das Futter erstellen die Menschen.
Das ist Stefan Scherzer, Bundesgeschäftsführer des Medienverbands der Freien Presse. Rund 350 Verlage sind dort deutschlandweit organisiert, um den Fortbestand der Presse- und Meinungsvielfalt zu sichern. Doch genau diese Ausgewogenheit könnte durch KI-Sprachmodelle plötzlich ins Wanken geraten. Medienschaffende fühlen sich ausgenutzt.
Diese Maschinen müssen ja trainiert werden, unter anderem auch mit urheberrechtlich geschütztem Material, also mit Artikeln, mit Beiträgen, mit den Inhalten der Presseverlage, der Medienhäuser. Und das aktuell noch absolut intransparent.
Klar ist nur, die KI braucht Daten, Trillionen von Daten. Und die bekommt sie von Webcrawlern, Computerprogramme, die automatisiert das Internet durchsuchen. Einige davon kostenlos, so wie der Common Crawl.
Und die KI-Systeme von allen Anbietern nutzen unter anderem den Common Crawl zum Training ihrer Maschinen. Und es konnte in Tests nachgewiesen werden, dass alles, was vor der Paywall liegt, von großen Marken komplett im Common Crawl und damit eben auch in den KIs landet. Und auch Artikel, die hinter der Paywall waren, in Teilen eben auch.
Und zwar ohne, dass die Urheber um Erlaubnis gefragt worden sind oder gar eine Vergütung dafür bekommen. Im Moment scheint es so, als könnten Verlage und Kreative dagegen kaum etwas machen. Im Januar hat sich die Kreativwirtschaft mit einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt.
Die bisherige profitable Entwicklung generativer KI-Systeme beruht maßgeblich auf der illegitimen Nutzung urheberrechtlich geschützter Kulturgüter.
So heißt es da. Ich habe darüber mit Ines Wittker gesprochen. Sie ist Roman- und Sachbuchautorin aus Stuttgart und sie sagt, noch können Sprachmodelle die Arbeit von Autoren nicht komplett ersetzen.
Das ist einfach diese Limitierung, wie lange er sich auch rückwirkend etwas merken kann. Das kann also schon sein, dass wenn ich dann anfange mit KI einen ganzen Roman zu schreiben, dass die KI auf der Strecke sozusagen Nebenfiguren verliert oder wieder auftauchen lässt, die eigentlich schon gestorben sind oder das Geschlecht wechselt. Also da ist auf jeden Fall ein Verlust da.
Noch dazu, einen wirklich neuen Schreibstil kann die KI nicht entwerfen. Stattdessen ist es wie ein Puzzle. Bekannte Strukturen werden in KI-generierten Texten neu zusammengesetzt.
Die sind wirklich nicht literarisch. Sie sind sehr pathetisch. Sie geben ja Erwartbares wieder. Also darauf besteht ja dieses Modell. Wenn es nach Wahrscheinlichkeiten geht, dann gibt es ja auch einen wahrscheinlich berechenbaren Text wieder. Das ist ja gar nicht das, was Literatur ausmacht. Literatur macht ja das Unerwartbare aus. Aber darauf ist das System ja gar nicht konditioniert.
Das Problem: Mittlerweile gibt es immer mehr Bücher auf dem Markt, die mit KI geschrieben wurden. Denn auch mit solcher Literatur lässt sich Geld machen. Und das geht zulasten aller Autoren, die auf Buchverkäufe angewiesen sind. Gerade im Bereich der Ratgeberliteratur kommt es schon jetzt immer wieder zu Betrugsfällen. Online gibt es massenhaft Bücher zum Verkauf. Ob der angegebene Autor auch der Urheber ist? Unklar.
Es gibt da im Augenblick ja noch keine Vorschriften. Also Amazon selbst möchte jetzt schon, dass wenn ich ein Produkt hochlade, dass ich die Auskunft gebe, ob ich das KI-assistiert oder KI-generiert gemacht habe. Aber es hat noch keine Konsequenz. Also es steht ja dann noch nicht auf dem Cover. Und da wissen wir, dass da schon viel Missbrauch mit geschehen ist, dass auch Identitätsklau stattgefunden hat.
Zum Beispiel im Fall Shane Friedman. Der machte im vergangenen Jahr Schlagzeilen, als die Autorin feststellte, dass mehrere Bücher unter ihrem Namen veröffentlicht wurden, die sie selbst aber nie verfasst hat.
Ich glaube, dass diese Geschäftsmodelle natürlich nicht neu sind, aber die Geschwindigkeit hat sich jetzt halt enorm gesteigert und ich glaube, dass da eine große Schwemme auf uns zukommt.
So erfährt es zum Beispiel auch die amerikanische Zeitschrift Clark's World, die Kurzgeschichten im Bereich Science Fiction veröffentlicht, gegen Honorierung. Kurz nachdem ChatGPT neu auf den Markt kommt, erlebt das Magazin eine wahre Flut an Einsendungen. So viele, dass es die Annahme neuer Geschichten vorerst komplett stoppt. Auch weil es immer schwieriger ist, KI-generierte Geschichten tatsächlich als solche zu erkennen und auszusortieren. Denn auch im Bereich Literatur haben die KI-Sprachmodelle schließlich von menschengemachten Geschichten gelernt. Bücher sind zwar seltener online zu finden als Nachrichtenartikel, doch auch hier gibt es Schwachstellen. Piratenseiten, auch Shadow Libraries genannt. Illegale Datensammlungen, die den Inhalt von tausenden Büchern zugänglich machen. Softwareunternehmen dürfen nicht auf solche Plattformen zugreifen, kaufen aber immer wieder große Datenpakete von Drittanbietern, die sich selbst vielleicht schon aus der Raubkopierszene bedienen. Auch OpenAI, der Konzern hinter ChatGPT, ist schon mit einem solchen Fall aufgeflogen. Für die Autorin Ines Wittger ist das ein No-Go.
Das heißt also, man hat eine betrügerische Seite benutzt und man hat noch nicht mal ein Buch gekauft. Das finde ich ungeheuerlich angesichts der großen Verdienstmöglichkeiten, die jetzt mit diesem Sprachmodell gegeben sind. Das heißt, sie verdienen Millionen oder Milliarden nachher und haben noch nicht mal ein lächerliches Buch gekauft.
Doch nicht alle lassen das auf sich beruhen. Zahlreiche Schriftsteller haben OpenAI aus genau diesem Grund bereits verklagt. So auch Game of Thrones Autor George R.R. Martin oder die amerikanische Komikerin Sarah Silverman. Noch weiter reicht der Prozess der New York Times gegen OpenAI und Microsoft. Hier geht es nicht nur um das Einfließen von Werken in den Chatbot, sondern sogar um das Produzieren von Plagiaten. Laut New York Times werden in GPT-4, also der neuesten Version von ChatGPT, zum Teil wortwörtlich Zeitungsartikel wiedergegeben, wenn man die Anfrage richtig formuliert. Um das zu erklären, muss man zunächst verstehen, wie generative Sprachmodelle funktionieren. Die riesige Menge an Daten, die in das Training der KI geflossen ist, dient nämlich vor allem einem: dem Lernen von Zusammenhängen. Konkret, welches Wort in welchem Kontext am wahrscheinlichsten auftritt. Dass dabei gelernte Zusammenhänge nicht nur zusammengewürfelt, sondern auch mal am Stück wiedergegeben werden, gar nicht so unwahrscheinlich, sagt Steffen Stab, Lehrstuhlinhaber am Institut für Künstliche Intelligenz der Universität Stuttgart.
Man hat so einen Kontext von ein paar hundert Worten, die verwendet werden, um das nächste Wort vorherzusagen. Und demgemäß ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas reproduziert wird, was schon mal da war, auch nicht klein.
Vor allem nicht, wenn es wenig vergleichbare Texte gibt, die in das KI-Training eingeflossen sind. Denn die KI unterscheidet durchaus zwischen der Qualität ihrer Trainingsdaten. Journalistische Texte wie die der New York Times werden bei einer nachrichtlichen Anfrage dann eher als Quelle herangezogen, als zum Beispiel ein Blogpost.
Ich kann mir schon vorstellen, dass gewisse Seiten der Times vielleicht auch auf verschiedenen Wegen gefunden wurden. Wenn ich mir eine Übersichtsseite bei einer Nachrichtenseite anzeige, dann bekomme ich ja schon mal die ersten 100 Worte oder so als Teaser. Dann crawlt man in die Tiefe, dann kriegt man die gleichen 100 Worte nochmal. Dann ist also diese Sequenz von Worten schon wieder häufiger. Wenn ich es dann noch woanders sehe, vielleicht auf einem Tweet. Also hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten, zu überlappenden Daten zu kommen. Und wann fange ich dann an, die Deduplikation zu betreiben? Oder sage ich, okay, das ist anscheinend so stark beworben worden, das ist dann auch irgendwie wichtig.
Wichtig, um dem Nutzer ein gutes Ergebnis auszuspielen. Doch für die Verlage sieht es da anders aus. Ein großes Medienhaus wie die New York Times fürchtet letztlich nicht nur um sein Einkommen, sondern auch um seinen Ruf als journalistische Marke. Und auch in Deutschland schielt man auf die USA. Denn was da in Manhattan verhandelt wird, hat Gewicht. Könnte die Zeitung tatsächlich eine Entschädigung erstreiten, wären die Schleusen geöffnet. Für jeden Autor, jeden Blogbetreiber und natürlich auch die deutschen Zeitungen, sagt Verlagsvertreter Stefan Scherzer.
Ja, absolut. Auch deutsche Verlage können klagen. Alleine um zu erfahren, was alles verwertet wird und dann gegebenenfalls Schadensersatz verlangen. Die New York Times geht da einen Weg, der in Deutschland genauso gegangen werden kann. Und ich gehe auch davon aus, gegangen werden wird.
Das Problem nur, die Lage gestaltet sich in Deutschland schwieriger. Denn hier gibt es etwas, das die USA so nicht hat. Das Text- und Data-Mining. Zu Forschungszwecken dürfen auch fremde Texte von Maschinen ausgelesen werden, ganz legal. Aber kann man dieses Vorrecht auch auf das Training künstlicher Intelligenzen anwenden? Gerrit Hötzel, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in Stuttgart.
Soweit ich das beobachte, ist die ganz herrschende Meinung, ja, das trifft genau den Anwendungsfall KI. Und der besagt jetzt mal, wenn man dort Inhalte hat, dann darf man diese für Text- und Data-Mining-Zwecke, also sprich dem Training von KI, verwerten, ohne dass man den Urheber gefragt haben muss oder dass man eine Erlaubnis von dem haben muss.
Schützen kann man seine Werke nur durch einen Rechtevorbehalt. Das ist eine maschinenlesbare Erklärung auf der Seite. Doch auch die wird von den Crawlern oft nicht erkannt. Trotzdem sind die Grenzen des Data-Minings klar definiert. Es soll angewandt werden, um Muster, Trends und Strukturen zu erkennen. Die Inhalte selbst müssen wieder gelöscht werden. Die Frage, passiert das auch im Anwendungsfall KI? Also hängen die Texte nach dem Training wirklich nicht mehr in der KI drin?
Da sagt denn jetzt derzeit jeder technische Fachmann, ne, die hängen da nicht drin, da ist keine Kopie in der trainierten KI drin. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man den Prompt richtig schreibt, kommen da vollständige Artikel wieder raus. Also der Umstand, dass ein Urheber sein Buch oder maßgebliche Auszüge davon auf einmal aus einer generativen KI wiedergegeben bekommt, da hat man ziemlich eindeutig eine Rechtsverletzung.
Das bedeutet also Data Mining hin oder her. Softwareunternehmen wie OpenAI müssen dafür Sorge tragen, dass Daten, die in das Training einer KI einfließen, nicht auch wieder ausgespielt werden können. Aber ist das technisch überhaupt möglich? Nein, sagt Steffen Stab vom Stuttgarter Institut für Künstliche Intelligenz.
Das ist erstmal nicht im Modell vorgesehen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass vielleicht Betreiber zusätzliche Sicherheitshürden einbauen. Aber von solchen zusätzlichen Kontrollmechanismen habe ich bisher nicht gehört.
Also kurz zusammengefasst. Es scheint fast unmöglich, sicherzustellen, dass es nicht zu Rechtsverletzungen kommt beim KI-Training und vor allem der späteren Anwendung. Gerade deswegen sollte man auch juristisch nochmal überlegen, ob der Passus zum Data-Mining im Fall KI denn wirklich so gut passt, findet Medienrechtsexperte Gerrit Hötzel.
Wenn man die einfachste Art von Text- und Data-Mining, die man ja ein Stück weit auch vor KI gemacht hat, da gab es das ja auch schon und sagt, ja, wir wollen mal analysieren, wie viel, was weiß ich, bildungssprachliche Begriffe werden in einem üblichen Zeitungsartikel verwendet. Ja, ich glaube, da hätte keiner von uns was dagegen. Für sowas ist diese Regelung auch geschaffen. Und deswegen ist jetzt aber auch diese Fragestellung, die wir eingangs gestreift haben, gar nicht so ohne, dass man nämlich überlegen muss, ist der § 44b überhaupt auf KI-Training anzuwenden. Was wir brauchen, ist Klarheit. Das Thema zeigt ja, dass es ein großes ist, das man wahrscheinlich auch nicht so einfach wegdrücken kann. Und da muss man einen guten Ausgleich finden.
Denn die deutsche Kultur- und Verlagsszene ist entschlossen, sich auch nicht einfach wegdrücken zu lassen. Drehbuchautor Jobst Oetzmann hat eine klare Vorstellung davon, wie ein solcher Ausgleich aussehen könnte. Er sitzt im Vorstand der Initiative Urheberrecht, ein Zusammenschluss zahlreicher Verbände der Kreativbranche, die sich deutschlandweit für die Rechte von Kulturschaffenden einsetzen. Herr Oetzmann, wie kann die Kreativwirtschaft denn geschützt werden?
Also die Menschen, die Werke geschaffen haben, die da jetzt eingesorgt werden, die müssten vergütet werden. Im deutschen Urheberrechtsgesetz ist versäumt worden, dieses Text- und Data-Mining mit einer Vergütungspflicht auszugestalten. Ich glaube schlicht und ergreifend, dass nicht verstanden worden ist, was hier passiert. Weil alles, was wir hier je geschaffen haben, wird reingesaugt und wird verwandt werden. Und das kann man sich nicht gefallen lassen.
Okay, eine Lizenzierung ist also das eine. Kulturschaffende wollen Geld, ganz klar, für das, was sie selbst produziert haben. Eine Möglichkeit ist da zum Beispiel eine Art Verwertungsgesellschaft, also ähnlich wie die GEMA, die es ja im Musikbereich schon gibt. Aber wie sieht's denn aus mit der Transparenzpflicht?
So, Werke, die mit einer KI hergestellt werden, sollten gekennzeichnet sein. Werke, die mit einer KI hergestellt sind, sind nicht schützenswert, weil der Werkbegriff im deutschen Urheberrecht ist ganz klar der, eine persönliche geistige Schöpfung. So, das heißt, erstens muss es eine Person sein, zweitens muss die denken können. Und eine KI denkt nicht, eine KI generiert auf völlig anderen Wegen. Das ist ein Riesenunterschied.
Jetzt ist es ja so, in Hollywood sind die Gewerkschaften ja genau deswegen stumm gelaufen. Ich glaube, wir haben es alle mitbekommen. Erst die Drehbuchautoren, dann auch die Darsteller. Also monatelang lag das Showbusiness brach. Aber mit Erfolg. In den Verträgen dort soll es jetzt Garantien geben. Zum Beispiel dafür, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz die Arbeit von Autoren nicht einfach ersetzt. In Deutschland tut sich dahingegen ja noch nicht so viel. Herr Oetzmann, müsste die Kreativbranche nicht jetzt schon was machen?
Ich glaube, ja, es ist dringend notwendig, dass diese Passi auch bei uns in die ganzen Tarifverträge aufgenommen werden, nur damit das klargestellt ist. Ich sage mal, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. So, und wäre ich Produzent, würde ich natürlich sofort auf die Idee kommen, nehme ich mir, ich arbeite damit. Und ich bin sehr sicher, dass das alle auch machen. Es gibt bestimmt auch schon Autoren, die sagen, ach mein Gott, warum soll ich jetzt 3 Wochen hier rumkämpfen und ein großes Exposé schreiben? Ich lasse die KI das machen, ich überarbeite es und gebe es als mein Werk aus. Auch das passiert schon. Es läuft schon. Wir werden schon links und rechts überholt.
Was aber jetzt bald kommen soll, das ist der AI Act. Die erste EU-weite Verordnung, die den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Europa einheitlich regeln soll. Der Entwurf, der wurde jetzt Anfang Februar einstimmig gebilligt von den Mitgliedstaaten. Darin ist zwar jetzt von mehr Transparenz die Rede, von Bezahlmodellen fehlt aber jede Spur. Wie blicken Sie aus Sicht eines Drehbuchautors denn auf dieses Ergebnis, Herr Oetzmann?
Also es ist ein richtiger Anfang und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja? Diese Systeme brauchen das Aufsaugen von Werken, die von Künstlern geschaffen worden sind. So, dann sollen sie dafür zahlen. Das ist ganz wesentlich. Ich weiß gar nicht, wie man nicht auf die Idee kommen kann, das zu machen. Ja? Und daran werden wir natürlich weiterarbeiten. Das ist KI Act One. Also das muss natürlich gleich weitergehen. Das ist auch klar.
Soweit Jobst Oetzmann, Drehbuchautor und Vorstand der Initiative Urheberrecht. Der AI Act, der bleibt für Kulturschaffende also hinter den Erwartungen zurück, vor allem weil Vorschläge für ein Bezahlmodell fehlen. Aber auch mit der Transparenz ist es nicht so einfach. Betreiber von Basismodellen sollen künftig offenlegen müssen, mit welchen Daten sie ihre Modelle trainieren. Das Urheberrecht soll dabei eingehalten werden. Doch ob das wirklich etwas ändert? Medienrechtsexperte Gerrit Hötzel sieht das kritisch.
Man muss auch schauen, ist das tatsächlich umsetzbar? Wenn die Unternehmen das einfach nicht erklärbar bekommen derzeit, das ist ja ein eigenes Forschungsgebiet für sich, KI erklärbar zu machen, ja, wie können sie dann dem AI-Act letztendlich entsprechen? Also das ist ein ganz anderes Themengebiet mit eigenen Fragestellungen.
Ähnlich positioniert sich auch die Verlagsbranche. Waldo Lihari ist Vizepräsident der ENPA, eine Interessensvertretung der europäischen Zeitungsverleger. Er beobachtet die Vorgänge nicht nur aus deutscher, sondern auch aus europäischer Perspektive.
Die versuchen immer weichgespülte, nicht greifbare Regeln als Ziel zu erreichen. Und insofern ist der AI Act von Brüssel, auf den man so stolz ist, hat ein bisschen Show-Element, leider Gottes. Der ist in dem Bereich nicht robust genug, um Regelungen durchzusetzen. Und diese Verwässerung des AI-Actes ging leider auf die Bundesregierung zurück und auf Frankreich.
Denn gerade Deutschland hat sich in den Verhandlungen zum AI-Act gegen zu strenge Regulierungen von generativen KI-Systemen ausgesprochen. Wohl auch, um deutsche KI-Unternehmen nicht einzuschränken. Zum Beispiel Aleph Alpha aus Heidelberg, der deutsche Hoffnungsträger, was KI-Technologie angeht.
Weil man meint, man kann wieder Start-up-Gesellschaften besonders helfen, indem man Regelungen macht, die nicht so streng sind. Da profitieren eigentlich nur die großen Tech-Plattformen.
Also sind wir doch wieder bei OpenAI, Google, Microsoft und Co. Bundesjustizminister Marco Buschmann sagt, die Verordnung schaffe die Balance zwischen Innovation und Risikoschutz. Innovation zweifelsfrei wichtig, damit Europa nicht noch weiter hinter den Tech-Giganten aus dem Silicon Valley zurückfällt. Doch Medien- und Kulturschaffende, die hätten sich wohl mehr Risikoschutz gewünscht. Herr Lihari, inwiefern wird denn da auch auf europäischer Ebene jetzt weiter Druck gemacht?
im Europäischen Verband, wo ich ja Vizepräsident bin, bei der EMPA sind wir natürlich im Ausschuss dran am Arbeiten. Entscheidend ist, dass wir das auf Brüsseler, auf europäischer Ebene organisieren, dass wir mit den Italienern und Franzosen abgestimmt und auch mit den kleineren und mittelgroßen Mitgliedsländern marschieren und einheitlich auftreten.
Aber von Einheitlichkeit kann ja eigentlich jetzt schon nicht mehr die Rede sein. Ich habe schon über die neue Kooperation des Axel Springer Verlags mit OpenAI gesprochen. Ist so ein Sonderweg da nicht kontraproduktiv?
Gut, wir versuchen, die Reihen geschlossen zu halten. Insofern ist natürlich mit Microsoft ein Versuch gegeben, jetzt bei Axel Springer die Solidarität zu brechen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Axel Springer hoffentlich einen Vertrag gemacht hat, der künftige Regelungen so beinhalten, dass es nicht kontraproduktiv ist. Aber öffentlich hat es genau die Wirkung, die die Tech-Plattformen wollen, indem sie zur Politik springen und dann sagen die, wir arbeiten mit den Verlagen wunderbar zusammen, mit den Journalisten arbeiten wir toll zusammen, sodass die Politik dann immer ein bisschen Moris hat, die Regelung zu verschärfen bzw. überhaupt mal anzuwenden.
Genau dazu habe ich auch den Axel Springer Verlag schriftlich angefragt und der sieht es ein bisschen anders. Er schreibt:
Unsere Partnerschaft mit OpenAI ist nicht exklusiv. Das heißt, wir haben den Weg auch für andere Medienunternehmen geebnet und sind selbst offen für weitere Partnerschaften.
Man würde also im Gegenteil anderen Verlagen sogar helfen. Schließlich stünde ja auch denen jetzt offen, den gleichen Weg zu gehen. Ist das denn aus Ihrer Sicht denkbar, Herr Lehari? Also ist das vielleicht sogar die beste Option, die Verlagen in der derzeitigen Situation noch bleibt?
Also es wäre jetzt gefährlich, wenn noch weitere Verlage einer nach dem anderen da mitmacht. Also wir tun natürlich alles, um geschlossen zu bleiben.
Waldo Lehari vom Europäischen Verlegerverband ENPA. Das Ziel also weiterhin ein übergreifendes Lizenzierungsmodell für alle. Und zwar auch für kleinere Verlage, für die ein Deal mit dem Softwareunternehmen ja auch kaum in Frage kommt, meint Verlagsvertreter Stefan Scherzer.
Ich bin mir sehr sicher, dass wenn die Rechtslage entsprechend ist, werden sich gerade auch die mittleren und die kleinen Verlage und auch die großen an die Rechtssituation halten. Sie müssen sich vorstellen, wenn man sich vom Gutsherrn abhängig macht, der sagt, okay, du kriegst jetzt was und du kriegst nichts, dann kann es auch sein, dass der Gutsherr irgendwann mal sagt, jetzt kriegen alle gar nichts.
Denn wenn OpenAI ähnliche Kooperationen plötzlich in jedem Land abschließen müsste, käme einiges an Geld zusammen. Und die Finanzierung der GPT-basierten Dienste steht sowieso auf wackeligen Beinen. Außerdem würde das ja bedeuten, man überlässt den KI-Modellen das Feld. Und das ist wirklich keine Option, sagt Scherzer.
Wir sehen ja jetzt schon, alle nutzen ein paar Plattformen. Ob das bei der Suche ist, im europäischen Internet ist es hauptsächlich googelt, ob das bei den sozialen Medien ist, über Facebook oder TikTok, das sind Einzelplattformen. Man stelle sich vor, so ein Monopolist, so ein Torwächter, der die Suche schon im Griff hat, integriert ein System, was jede Frage von jedem Menschen in Artikelform beantwortet, in Blitzgeschwindigkeit. Und damit besteht gar keine Notwendigkeit mehr, zu sagen, na gut, ich gucke jetzt nochmal bei 5 anderen Quellen nach, sondern das reicht mir. Und das ist absolut inakzeptabel, hochgefährlich. Das wäre ja eine nicht nur Monopolisierung der Suche, sondern dann eine Monopolisierung der Meinung und der Information.
Zumindest, wenn hinter der KI ganz gezielte Interessen stehen. Auch hier gab es Kritik am Axel Springer Deal und der boulevardesken Ausrichtung der Bild-Zeitung. Schließlich könnte genau diese Ausrichtung sich dann im Chatbot niederschlagen, wenn deren Inhalte in besonderer Weise ins Training einfließen. Würde das auch bedeuten, dass die Meinungsvielfalt dadurch ins Schwanken gerät? Dass einzelne Verlage eine Art Marktmacht erlangen, während andere in den Hintergrund rücken? Im Verlagswesen müssen sich diese Auswirkungen noch zeigen. Doch dass künstliche Intelligenz solche Mechanismen verstärken könnte, daran zweifelt Stefan Scherzer nicht.
Es gibt ja das Wort von einer, diese sogenannte Biased KI, also eine KI, die eben auch eine bestimmte Richtung hat, eine bestimmte Tendenz, Informationen zu filtern. Und eine KI, die vielleicht eine bestimmte Ideologie, eine bestimmte Geisteshaltung dahinter hat, wird natürlich auch manche Inhalte gar nicht mehr nach vorne kommen lassen.
Umso wichtiger also der Kampf für eine Regulierung und für Transparenz. Noch ziehen Verlage und Kulturschaffende häufig den Kürzeren. Doch langfristig gesehen stehen ihre Chancen gar nicht schlecht. Denn letztendlich kann man die Lage auch mal andersherum betrachten. Der Mensch ist nicht abhängig von der KI, zumindest noch nicht. Die KI aber immer von den Menschen.
Die KI kann ja nicht mit irgendeinem Politiker im Regierungsflieger sitzen, mit dem Kanzler oder mit dem amerikanischen Präsidenten und ein Interview führen. Aber nach der Landung wird das Interview veröffentlicht und eine Sekunde später zieht die KI die Information raus und veröffentlicht sie. dann kann der Journalismus nicht mehr bezahlt werden. Und die KI braucht das Futter, was die Menschen erstellen. Und deshalb lohnt sich auch dieser Kampf.
So Verlagsvertreter Stefan Scherzer und auch die Autorin Ines Wittger hofft.
Vielleicht ist es ja das Qualitätsmerkmal. Vielleicht steht nachher auf dem Cover KI-frei. Genauso wie Lebensmittel, der auch ein Qualitätsmerkmal ist, genmanipuliert frei. Also haben wir da ja auch eine Chance wiederum, uns ganz klar und eindeutig aufzustellen.